heute einen Blick in das Johannesevangelium werfen. Eigentlich bewegen wir uns ja in der Apostelgeschichte, aber wir waren ein bestimmtes Wort auf dem Herzen. Ich habe gedacht, jetzt auch bevor wir in die Ferien gehen, würde ich euch das gerne nochmal auch weitergeben. Das Johannesevangelium unterscheidet sich ja so ein bisschen von den anderen Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas nennt man ja auch die synoptischen Evangelien. Das heißt, sie beleuchten das Leben und den Dienst Jesu so mehr aus einer Sicht, während Johannes da mit so einem anderen Blickwinkel ein bisschen dran geht. Er geht auch nicht unbedingt chronologisch alles im Leben Jesu durch. Wir finden sehr lange Abhandlungen auch. Was ganz besonders ist im Johannesevangelium sind die Ich-Bin-Worte Jesu. Man sagt sogar, dass das Johannesevangelium so ein bisschen darum herum aufgebaut ist. Und ich möchte heute mit euch eines dieser Ich-Bin-Worte Jesu mal genauer anschauen. Aber vorher habe ich gedacht, wir gehen mal alle durch, kriegen wir die zusammen. Wem fällt ein Ich-Bin-Wort Jesu ein? Jesus sagt, ich bin?
Der, den ich bin.
Ja, das sagt ja, eigentlich, ja, ist auch gut, aber das sagt Gott, das sagt eigentlich Gott im Alten Testament, ich bin, der ich bin. Jesus hat genau fünf, es sind eigentlich genau sieben Wahrheiten, die alle einen bestimmten Aspekt über Jesus wiedergeben. Er sagt zum Beispiel, ich bin die Wahrheit und das Leben. Genau, haben wir eins.
Das Licht der Welt.
Das Licht der Welt.
Brot des Lebens.
Salz der Erde.
Nein, eigentlich sind wir das Salz der Erde. Das hatten wir. Wegwahl, das hatten wir schon, ne?
Lebendige
Wasser. Nein, kommt an der Stelle nicht vor.
Ich bin das Alpha und Omega.
Ist Jesus auch, das kommt in der Offenbarung vor.
Ich bin die Tür.
Ich bin die Tür zu den Schafen, genau. Ich bin der gute Hirte. Ja, jetzt haben wir schon fünf. Fünf haben wir, es sind sieben. Muss ich selber schauen.
Brot
haben wir auch schon.
Ich bin das Wort des Lebens.
Ja, an der Stelle auch nicht. Hatten wir das Brot?
Das hatten wir.
Brot hatten wir. Also ich sage, es ist das Brot, Licht der Welt, Tür zu den Schafen. Der gute Hirte, hatten wir der gute Hirte? Die Auferstehung und das Leben, das vierte. Und das letzte, und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Gut, dass ich mir das ausgesucht habe. Jesus ist der wahre Weinstock.
Ah ja, genau.
Und ich habe gedacht, wir schauen uns diese Passage mal an. Das ist in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Möchte die jemand vorlesen von euch? Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Wer hat sie am schnellsten?
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar.
Super, vielen Dank, Therese. Ja, ich denke, der Abschnitt ist uns wahrscheinlich vertraut, aber die Frage ist, warum vergleicht sich Jesus mit einem Weinstock? Ich habe nochmal gedacht, das ist ja eigentlich interessant, wenn Jesus sagt, ich bin, er stellt sich uns ja vor. Und wenn Jesus sich die Mühe macht, sich uns vorzustellen und sich so ausführlich vorzustellen, ist es gut, genauer mal hinzuhören und auch genauer hinzuschauen. Warum vergleicht Jesus sich mit einem Weinstock? Warum gebraucht er dieses Bild? Ich denke, wenn man in die Schrift schaut, sieht man, einmal hat der Weinberg eine symbolische Bedeutung. Im Alten Testament vergleicht Jesus das Haus Israel, also sein Volk, mit einem Weinberg. Das heißt, wir heute, die Gemeinde, ist Gottes Weinberg, und er bringt da auch seine Liebe zu diesem Weinberg zum Ausdruck. Gott ist der Weingärtner, wie wir auch gehört haben, der Vater ist der Weingärtner. Aber ich glaube, ein Weinstock, und wir werden uns ein bisschen mit Weinanbau jetzt noch beschäftigen heute Morgen, spricht auch über Wachstum. Ja, wir lesen hier über Frucht, die wächst, und ich glaube, dass wir hier ganz wichtige Prinzipien für das Wachstum finden. Prinzipien fürs Wachstum für uns als Christen. Worauf kommt es Gott an? Da wollen wir uns ein bisschen näher mit beschäftigen. Jesus sagt, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und ich habe einen großen Künstler in unserer Mitte gebeten, uns mal, ich wollte es euch eigentlich per Klima zeigen, aber das ist alles ein bisschen. Hier haben wir mal einen Weinstock. Jesus sagt, er ist der Weinstock, das hier ist der Weinstock. Und wir sind die Reben, das heißt diese Äste hier. Und die Äste treiben Blätter und dann kommt hier die Frucht hervor. Das ist das Bild, was Jesus vor Augen hat. Und jetzt sagt er in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Das heißt, wenn diese Rebe hier nicht verbunden ist mit dem Weinstock, kann sie keine Frucht bringen. Der Weinstock zieht ja seine ganze Kraft, die ganzen Nährstoffe aus dem Erdboden raus. Deswegen im Weinanbau ist es ja auch sehr wichtig, wo der Wein angepflanzt wird. Je nachdem, wie der Erdboden beschaffen ist, hat die Traube danach einen anderen Geschmack. Aber der Zweig muss hier an diesen Weinstock angeschlossen bleiben. Da zieht er alles raus, was er braucht, um dann Frucht zu bringen. Es ist ein super schönes Bild. Wir sollen verbunden sein mit diesem Weinstock, sonst können wir keine Frucht bringen. Ich glaube, was Jesus hier sagt, bleibt in mir. Das ist eine der größten Herausforderungen für uns im Leben. Interessanterweise sagt Jesus erstmal, komm zu mir. Erstmal sind wir ja gerufen, unser Leben ihm anzuvertrauen. Aber dann sagt Jesus auch, und jetzt bleibt in mir. Und wisst ihr, ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass wenn wir Gott kennen, dass wir mit ihm verbunden bleiben. Dass wir diese Beziehung mit ihm aufrechterhalten, dass wir mit ihm ja ständig in Verbindung bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe festgestellt, Jesus sagt ja hier, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine interessante Stelle, weil ich habe festgestellt, ich kann eigentlich auch ganz viel ohne Jesus tun. Und ich kann auch viele gute Dinge ohne Jesus tun. Geht es euch genauso? Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun? Ich glaube, dass wir uns fragen müssen, ja, das, was wir hervorbringen, die Dinge, die wir tun, ist es eigentlich das auch, was Gott möchte, dass wir das tun? Ist es die Frucht, die Gott durch unser Leben sehen möchte? Ich habe ein ganz interessantes Zitat gefunden von Hudson Taylor, das ist dieser bekannte China-Missionar. Er hat gesagt, der Grund, warum wir nicht in Jesus bleiben, ist nicht, weil wir zu schwach sind, sondern weil wir zu stark sind. Wir denken, wir können es auch ohne Jesus.
Stimmt.
Wir
Absolut.
Haben Power, wir haben ja, Begabung, ja. Wir haben Fähigkeiten. Deswegen sage ich, glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für uns, uns immer wieder bewusst zu machen. Wir müssen in Jesus bleiben, um die Frucht hervorzubringen, die er möchte. Ich habe gesagt, wir beschäftigen uns ein bisschen mit Weinanbau. Das eine ist ja schon, was ich sagte, dass der Weinstock zieht das alles hier raus, gibt es an die Triebe weiter. Und wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, das ist interessant, je älter, also ein Weinstock, der neu gepflanzt ist, in den ersten 3 Jahren ist er unfruchtbar, kommen keine Trauben hervor. Nach 3 Jahren dann beginnt er die ersten Trauben zu tragen. Und dann in den nächsten 15 Jahren bringt er die meiste Frucht. Und nach 15 Jahren wird es weniger, aber der Wein wird besser. Warum? Weil die Trauben konzentrierter sind, das, was in den Trauben drin sind. Und ich finde, da finden sich auch ganz interessante Parallelen zu unserem Leben. Wenn wir mal drüber nachdenken am Anfang, es braucht eine Zeit, dass wir Jesus kennenlernen, dann tun wir viele Dinge für Gott. Wir tragen Frucht, aber je länger wir mit Jesus unterwegs sind, eigentlich desto konzentrierter wird diese Frucht in unserem Leben. Und wir beschäftigen uns gleich noch damit, was das eigentlich ist, diese Frucht. Eine andere interessante Parallele ist noch, dass je älter ein Weinstock ist, desto tiefer reichen die Wurzeln. Also im Laufe seines Alters gehen die Wurzeln immer tiefer ins Erdreich rein. Und deswegen kann ein Weinstock, der älter ist, auch Zeiten der Dürre gut aushalten, weil die Wurzeln gehen so tief in den Boden rein, dass er immer noch Wasser findet. Und das finde ich auch wieder eine ganz starke Parallele auch für unser Leben. Also ich musste an Psalm 1 denken, die Stelle kennt ihr vielleicht, aber ich finde noch schöner bringt es Jeremia 17, Vers 7 und 8 zum Ausdruck. Dort heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Ja. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. So stark, super. Ein starkes schön. Wort. So, jetzt möchte ich einfach mal mit euch überlegen, was ist eigentlich diese Frucht, von der Jesus spricht? Was ist damit gemeint? Ich glaube, einmal könnte man sagen, alles, was wir durch unser Leben hervorbringen, was Gott verherrlicht, was Ewigkeitswert hat, ist Frucht, oder? Ich denke, das, was wir hervorbringen, sollte Gott groß machen, sollte Ewigkeitswert haben. Interessant ist, wenn wir Frucht in der Bibel studieren, stoßen wir noch auf einen anderen Aspekt. Und ich weiß nicht, ob es bei einigen von euch jetzt klingelt. Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22 spricht von der Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes. Das sind alles Sachen, die wir in Jesus sehen. Und ich glaube, wir verbinden Frucht zu sehr damit, Dinge für Gott zu tun, was auch Frucht ist, ganz, ganz bestimmt. Aber wie wir sehen, die Frucht des Geistes, das, was der Heilige Geist an Frucht in uns vorbringen möchte, ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir immer mehr werden wie er. Dass wir ihn widerspiegeln hier in dieser Welt. Und wisst ihr, ich habe überlegt, was war so auffallend an Jesus, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Was hat ihn so besonders gemacht? Was faszinierte die Menschen so an Jesus? Ich glaube, dass er so anders war. Er war radikal anders. Er schwamm, wenn man das mal so sagen kann, gegen den Strom, gegen den Mainstream. Ich meine, wenn man an manche Aussagen denkt, die er macht, denkt nur mal an die Bergpredigt zum Beispiel. Ich liebe die Bergpredigt. Das Erste, was er sagt, selig sind die Armen im Geist. Ich meine, wer möchte arm sein gerne? Und Jesus sagt, selig sind die Armen im Geist. Jesus sagt, wenn ihr Herr sein wollt, wenn ihr oben sein wollt, dann seid ein Diener für alle anderen. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Er hat so vieles, was in unseren Augen von Bedeutung ist, was Wert hat, was wichtig ist. Er hat das alles auf den Kopf gestellt. Er war so radikal anders. Und ich denke, genau so möchte Gott auch, dass wir leben in dieser Zeit. Radikal anders. Ich muss immer daran denken, man ist so gerne cool hier in dieser Welt. Aber Jesus sagt, ihr sollt heiß sein. Ihr sollt brennen für mich. Ihr sollt die Welt auf den Kopf stellen. Wir sollen es umdrehen. Das sagt ja, was die Jünger in der Apostelgeschichte. Es heißt von ihnen, sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Das ist unsere Berufung. Wir sollen, wie wir gehört haben, Salz sein. Wir sollen Licht sein, in der dunklen Welt leuchten. Das hat auch mit Frucht zu tun, mit Jesus-Ähnlichkeit. Und ich denke, wie gesagt, wir wollen so gern Dinge für Jesus tun, was super ist, aber wir dürfen nicht vergessen, Jesus fordert uns auf, so zu sein wie er, seinen Charakter wieder zu spiegeln. All diese Dinge, von denen wir hier gelesen haben in Galater. Okay, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wie werden wir Jesus ähnlicher? Ganz bestimmt nicht, indem wir uns anstrengen und das versuchen und uns vornehmen. Und Jesus sagt es, bleibt in mir. Wenn wir in Jesus bleiben, verbunden bleiben mit dem Weinstock, Gott wird uns alles geben, was wir brauchen, um diese Frucht, diese Jesus-Ähnlichkeit, all diese Eigenschaften, die ich vorgelesen habe, hervorzubringen. Wir können das nicht produzieren. Ich habe mal eine Botschaft jemanden über dieses Gleichnis auch reden hören und er hat das vorgemacht. Ne? Eine Rebe muss sich nicht anstrengen, um jetzt Frucht hervorzubringen. Tut sie nicht. Sie bleibt einfach verbunden mit dem Weinstock. Okay, wie wir das ganz praktisch machen, darauf komme ich noch am Ende. Jetzt kommt noch ein Punkt, der uns nicht so gut gefällt. Wie sorgt der Weingärtner dafür, dass mehr Frucht entsteht? Er beschneidet die Äste, die Reben. Im Herbst, nachdem der Weinstock Frucht gebracht hat, müssen diese Zweige hier zurückgeschnitten werden, weil wenn dann immer mehr Zweige wachsen, verliert die Traube an Intensität. Und der Wein, die Frucht ist nicht mehr so gut. Deswegen muss der Weinbauer jeden Herbst den Weinstock zurückschneiden. Und beschneiden ist nicht schön. Autsch. Interessanterweise heißt es hier, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Das heißt, es werden nicht die Triebe weggeschnitten, die keine Frucht bringen. Das würden wir denken. Nein, die Frucht bringen, die werden zurückgeschnitten. Damit sie mehr Frucht bringen. Das ist das Ziel Gottes, wenn er uns beschneidet. Und dieses Wort für beschneiden ist reinigen. Deswegen heißt es auch, wenn ihr aufgepasst habt, hier in dieser Stelle, dass der Weingärtner uns reinigt. Das ist das Gleiche, beschneiden, zurückschneiden, reinigen. Wie reinigt Gott uns? Die Bibel gibt uns da ein ganz schönes Bild, denn es gibt mehrere Stellen. Die Bibel vergleicht diesen Reinigungsprozess, durch den Gott uns führt, mit dem Reinigen von Silber. Und wisst ihr, wie Silber gereinigt wird? Indem es heiß gemacht wird. Und wenn es heiß wird, kommen all die Stoffe, die es verunreinigen, dieses Metall, an die Oberfläche. und dann wird es abgeschöpft und dann wird es wieder erhitzt und dann kommt, was an Unreinheiten ist, wieder an die Oberfläche, dann wird es wieder abgeschöpft, immer wieder, immer wieder. Und die Bibel gibt uns mehrere Stellen hier. Im Psalm 66, Vers 10 zum Beispiel, heißt es: Gott, du hast uns geprüft und uns gereinigt wie Silber im Schmelzofen. Auch in Maleachi, genau die gleiche Stelle. Das heißt, Gott wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Gold oder Silber, dass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. Gott stellt ab und zu den Ofen in unserem Leben an. Kennt ihr das? Wir alle gehen durch Zeiten dieser Reinigung, des Beschneidens. Es sind hier, wie wir gelesen haben, Zeiten der Prüfung, wo Gott uns auch prüft. Wenn es heiß wird in unserem Leben, kommen Dinge an die Oberfläche, die vorher vielleicht nicht sichtbar waren, aber die trotzdem da waren. Und das ist Gottes Prozess in unserem Leben. Immer wieder die Dinge, die ihm nicht gefallen, die ihm keine Ehre bringen, an die Oberfläche zu bringen und er möchte sie wegnehmen. Und warum tut er diese Dinge? Wir haben es schon gesagt, weil er mehr Frucht in unserem Leben, mehr Jesus-Ähnlichkeit, mehr von ihm in uns sehen möchte. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr durch Zeiten geht, durch Zeiten der Prüfung, wo es heiß wird. Du, Camilla, gehst durch so eine Zeit im Moment. Du kannst wissen, Gott ist nie derjenige, der Krankheit oder der Leiden schenkt. Das ist ein falscher Gedanke. Aber Gott ist so groß, er kann diese Dinge gebrauchen, um sein Werk in unserem Leben zu tun. Und ich denke, wenn wir durch solche Zeiten gehen, ist es vielleicht auch manchmal gut zu fragen: Gott, was möchtest du gerade in meinem Leben tun? Wir sind immer schnell dabei: oh Gott, warum lässt du das zu? Gott, wann komme ich endlich hier wieder raus? Aber dass man sich Zeit nimmt, ich musste daran denken, Viktor, wie du sagst, nach einem Esstag, dass man abends sagt: okay, das war jetzt wirklich echt, boah. Aber Gott, gibt es irgendwas, was du mir sagen möchtest? Gott möchte, dass wir mehr werden wie Jesus. Das ist sein Ziel. So, wie bleiben wir in ihm? Ich habe schon gesagt, ganz gewiss nicht, indem wir uns anstrengen und uns ganz viel Mühe geben und uns verkrampfen. Eine ganz tolle Stelle habe ich gefunden hier im Kolosserbrief. Das Erste, wie wir in ihm bleiben, und das ist genau das Gleiche, wie wenn wir zu ihm kommen, durch Glauben. Einfach durch Glauben. Hört mal, wie es hier in Kolosser geschrieben steht, und ich habe das aus der Neues Leben Bibel. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Boah, so ein toller Vers. Genau das eigentlich, worüber wir gesprochen haben. Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Also durch Glauben kommen wir zu Jesus und durch Glauben bleiben wir auch in ihm. Eine andere Stelle, und die kennt ihr auch alle, Jesus sagt: wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir. Wir bleiben in ihm, indem wir uns ernähren von Jesus. Und natürlich spricht Jesus hier in dem Zusammenhang von seinem Opfertod am Kreuz. Und wir lesen diese Verse ja auch, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Also es geht darum, sich zu vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat, von Jesus zu essen. Interessanterweise heißt dieses Wort Essen hier auch zerkauen. Zerkauen spricht für mich von sich Zeit lassen, meditieren, darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat. Und ich denke, das tun wir heute Morgen zum Beispiel auch im Lobpreis. Ich habe während der Lieder gedacht, boah, sich vor Augen zu halten: Gott, du bist für mich gestorben, mir ist vergeben, alle meine Schuld. über diese Dinge nachzusinnen, hilft uns einfach, in ihm zu bleiben. Von Jesus zu essen bedeutet, unseren Geist zu nähren. Unser Geist muss genährt werden, genauso wie unser Körper ernährt werden muss. Wie können wir unseren Geist ernähren? Ich habe es schon gesagt, einmal durch das Abendmahl, deswegen machen wir das auch regelmäßig hier, uns immer wieder zu erinnern an das Werk Jesu. Auch durch Zeiten des Lobpreises, Zeiten der Gemeinschaft, auch wenn wir mit anderen Christen zusammenkommen, wenn wir Zeit in der Anbetung verbringen, wenn wir Zeit in seinem Wort verbringen, all das nährt unseren Geist und hilft uns, in ihm zu bleiben. Gesunde Lehre, uns mit gesunder Lehre zu beschäftigen. Und das nächste ist, Zeit mit Gott zu verbringen, sich mit Gott zu beschäftigen. Das ist so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, aber überleg mal, wie oft du unter der Woche an Gott denkst, während des ganz normalen Tages. Wie oft denkst du an Gott? Wie oft sprichst du über Gott? Holger und ich haben jetzt neulich festgestellt, dass wir in Gesprächen mit anderen Leuten immer weniger über den Glauben sprechen. Wir sprechen immer weniger über Gott. Das ist interessant. Und ich denke, das ist auch wichtig, immer wieder an Gott zu denken. Und ich denke, was wichtig ist, auch herauszufinden, was hilft mir, mit Gott zu connecten. Und das sind für jeden von uns ganz andere Sachen. Ich zum Beispiel mag es total gerne, rauszugehen, in die Natur spazieren zu gehen. Und da habe ich meine besten Gebetszeiten. Für jeden von euch sieht das vielleicht anders aus, aber euch zu fragen, was hilft mir, mich mit Gott zu beschäftigen, was hilft mir, mit ihm zu connecten, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Wisst ihr, ich denke, gerade in dieser Zeit, unser Leben ist so, so voll mit allen möglichen Dingen, zu voll manchmal, dass wir uns noch mit Gott beschäftigen. Und von daher möchte ich euch echt ermutigen, immer wieder Zeiten noch im Alltag auch zu schaffen, nicht nur am Sonntag. Da ist es einfach, wenn wir zusammenkommen. Aber wenn ihr alleine seid, für euch immer wieder sicherzustellen, dass die Verbindung steht. Und zum Schluss habe ich noch eine kurze Geschichte. Das hat mir einfach geholfen, auch zu verstehen, wie das funktioniert, dieses Angeschlossenbleiben. Ich mag sehr gerne Orchideen. Orchideen, finde ich, sehen total schön aus und sie sind wirklich unkompliziert. Ich bin jetzt nicht so jemand, der einen grünen Daumen hat, aber Orchideen, finde ich, sind unkompliziert. Die gießt man einmal die Woche, man muss einfach nur aufpassen, dass sie nicht im Wasser stehen. Und dann blühen sie ein paar Monate, wunderschön, wenn sie verblüht sind. Ihr kennt das vielleicht, die bringen so einen langen Trieb raus, dann kann man den abschneiden. Und dann wartet man ein paar Monate oder manchmal auch nur ein paar Wochen und dann bildet sich ganz langsam ein neuer Trieb. Und der wächst auch wirklich schnell. Das kann man förmlich von Tag zu Tag beobachten. Das ist schön, also es macht wirklich auch Spaß. Und um sicherzustellen, dass sie schön gerade hochwächst, habe ich so einen Draht und ich binde die dann immer fest an dem Haupt... Stütze. Nein, ich habe eine Stütze, Entschuldigung, genau. Ich habe eine Stütze, so einen Holzstab und ich binde die dann mit so einem Draht fest, dass sie schön gerade hochwächst. Und vor einiger Zeit hatte ich auch wieder einen neuen Trieb, der kam und ich habe meinen Draht genommen, habe sie festgebunden und am nächsten Tag bin ich hin, nicht gewachsen, naja, braucht ein bisschen länger, am nächsten Tag bin ich wieder hin, komisch, wächst nicht, 3-4 Tage gewartet, der Trieb wuchs einfach nicht, ja, das ist komisch, das ist mir noch nie passiert. Dann habe ich genauer hingeguckt, dann habe ich festgestellt, dass ich den Draht zu eng um den Trieb rumgemacht hatte. Und das sind ja am Anfang noch sehr zarte Triebe. Und ich hatte ihn quasi so kaputt gemacht, dass nichts mehr durchfließen konnte. Und was war die Folge? Er konnte nicht wachsen. Also ich muss immer wieder an dieses Bild denken. Getrennt von mir, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Nur solange der Trieb verbunden ist mit den Wurzeln, kann er treiben und dann diese wunderschönen Blüten hervorbringen. Mhm. Und ja, mit dem Bild möchte ich euch einfach ermutigen und ja, auch jetzt in diesen kommenden Wochen, wenn wir eben nicht zusammenkommen, wenn ihr Zeit für euch alleine habt, immer wieder zu schauen, Jesus, steht meine Verbindung mit dir? Bin ich connected mit dir? Und kann ich empfangen, was du mir sagen möchtest? Und ja, auch dieses Gebet, Jesus, ich möchte mehr so sein wie du. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal beten für uns und dann gebe ich wieder an dich, Holland. Jesus, wir danken dir, wie du dich uns in deinem Wort immer wieder offenbarst, Herr. Danke für diese starken Bilder, die du uns gibst, Herr, dass wir immer wieder verstehen können, auch anhand dieser Bilder, wie du in unserem Leben arbeitest, was deine Absicht mit uns sind, was du ja tun möchtest in unserem Leben, Herr, dass wir Verständnis haben, dass wir auch schwierige Zeiten, dass wir das einordnen können, damit auch in der richtigen Weise umgehen können, Herr. Ich danke dir einfach, Herr, für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für dein Werk in jedem einzelnen Leben, Herr. Ich danke dir, dass deine Absichten mit uns durch und durch gut sind, Herr. Du möchtest einfach uns ja, mehr wie Jesus werden lassen, Herr. Du möchtest diese Charaktereigenschaften in uns hervorbringen, dass wir uns auch abheben, Herr, von ja, dieser Welt, Herr, die so auf sich selber fokussiert ist, Herr. Vater, mach uns mehr wie Jesus, Herr. Lass uns leuchten wie Himmelslichter in dieser Welt, Herr. Danke, Vater. Vater, wir wollen dir auch erlauben, Herr, wenn du uns reinigen musst, Vater. Vater, dass du dein Werk tun kannst, Herr. Wir wollen uns nicht verstecken vor dir, Herr. Ja, wir wollen dir erlauben, Geist Gottes, in uns dein Werk zu tun. Danke, Jesus. Jesus, unser Wunsch ist es, dich zu verherrlichen, dir Ehre zu bringen, Herr. Und dass, wenn Leute uns anschauen, dass sie etwas von dir in uns sehen, Herr. Danke, Jesus. Wir ehren dich, Herr.
Wir ehren dich, Jesus.
Sei verherrlicht.